Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute mal einen sehr guten Krimi aus den amerikanischen Südstaaten vorstellen. Der letzte Wolf heißt er und ist von S.A. Cosby geschrieben. Auf Deutsch ist das Buch gerade im Ars Vivendi Verlag erschienen, in der Übersetzung von Jürgen Bürger. Krimis kommen in Bücher, Podcasts und im Feuilleton irgendwie immer ein wenig zu kurz, finde ich. Das mag daran liegen, dass es in diesem Genre wirklich Dutzende Veröffentlichungen gibt, die, naja, vielleicht eher funktionaler Natur sind. Aber es gibt eben auch einige sehr gute Autorinnen und Autoren, die das Genre sehr literarisch angehen und auch außerhalb der Krimi-Bestenlisten einen Platz haben sollten. Ein solcher Autor ist für mich der Amerikaner S.A. Cosby, der 2023 mit All the Sinners Bleed einen der besten Krimis des Jahres veröffentlicht hat. Das findet zum Beispiel auch der große Stephen King und schrieb das ungefähr so im New York Times Book Review. In deutscher Übersetzung heißt das Buch nun eben Der letzte Wolf, was irgendwie ein ziemlich lamer und ein bisschen unpassender Titel ist. Vor allem, weil ihm diese alttestamentarische Wucht abgeht, die dieses All the Sinners Bleed in sich trägt. Die wirklich düsteren Parts der Bibel spielen nämlich auch eine Rolle in dieser Geschichte. Aber der Reihe nach. S.A. Cosby hat sich zunächst mal für diesen Roman einen sehr interessanten Helden gewählt. Titus Crown ist der erste schwarze Sheriff in Sharon County, Virginia. Eine Gegend, in der man immer noch viele Sympathisanten des Ku Klux Klans findet und viele Menschen, die sich hin und wieder schon mal die Sklaverei zurückwünschen. Nicht selten sind diese Menschen komischerweise dann auch vermeintlich fromme Kirchgänger. Als Titus gerade ungefähr ein Jahr im Amt ist, wühlt ein brutaler Mord in der Öffentlichkeit die gesamte Region auf. Ein sehr beliebter Lehrer wird am helllichten Tag an seinem Arbeitsplatz in der Schule erschossen. Vor seiner Klasse. Die Schülerinnen und Schüler sind schockiert und traumatisiert, werden von dem Angreifer aber nicht erschossen. Ein Amoklauf, wie in den Staaten fast wöchentlich passiert, ist dieser Angriff also nicht. Es scheint was Persönliches zu sein. Der Shooter, Latrell McDonald, wirkt nach seiner Tat verstört und bereit, sich zu ergeben. Titus hat das Gefühl, er wolle ihm etwas Wichtiges erzählen, als einer von seinen Deputies den Mann erschießt. Schon hier merkt man, in dieser Szene, Titus kann nicht vielen Menschen in Sharon trauen. Cosby beschreibt das perfekt in diesem Satz. Sharon ist für Titus wie ein Niemandsland zwischen den Menschen, die an ihn glauben, den Menschen, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe verachten und den Menschen, die ihn aufgrund seines Jobs für einen Verräter an der schwarzen Community halten. Schon auf den ersten Seiten erleben wir den Shootout in der Schule. Und das Buch hält von da an diese bedrückende, oft brutale Spannung. Denn es bleibt nicht bei einem Mord. Wenig später wird ein weiterer Mann brutal hingerichtet und auf eine Weise drapiert, die an biblische Motive erinnert und die viele rassistische Elemente in sich trägt. Titus ahnt schon da, dass es mit einem Serienkiller zu tun hat. Aber dieses Wort will man in einem Pulverfass wie Sharon natürlich nicht laut aussprechen. Titus Crown muss dabei nicht nur einen Killer jagen. Der reichste Geschäftsmann der Stadt, der wie ein Pate über viele Dinge herrscht, will die Gelegenheit auch nutzen, um ihn seines Amtes zu erheben. Titus würde diesem Typen am liebsten einen in die Schnauze hauen, aber das geht natürlich nicht. Außerdem merkt Titus, dass sich der Killer offenbar sehr sicher fühlt und ihn und seine Familie später ganz real bedroht. Was diesen Krimi für mich auszeichnet, ist diese beklemmende Atmosphäre aus unterdrückter und herausbrechender Wut und Gewalt. Und das muss ich ganz klar sagen, Der letzte Wolf ist alles andere als ein Feel-Good-Read. Im Gegenteil, aber das Buch ist von Anfang bis Ende höllisch spannend. Ich werde euch jetzt mal einen kleinen Part vorlesen. Titus und seine Deputies sind da gerade an der Jefferson Davis High School angekommen und versuchen, den vermeintlichen Amokläufer zu stellen. Okay, auf geht's, sagte Titus. Auch dies ein Muster inmitten des Chaos. Mit gezogenen Waffen marschierten Männer und Frauen auf einen Mann zu. Es ist fast immer ein Mann, der ebenfalls seine Waffe gezogen hat. Der Lauf immer noch heiß, nachdem er ein Klassenzimmer oder ein Kino oder ein Großraumbüro mit Stahlmantel umhüllten Bleibrocken beharkt hat, die mit 800 Metern pro Sekunde durch den Raum fetzen. Titus spürt, dass sich in seinem Bauch alles krampfartig zusammenzog. Er atmete langsam und ruhig, aber sein Kopf pochte. Der Wind frischte auf und kühlte den Schweiß, der ihm in den Kragen lief. Das Sonnenlicht spiegelte sich in den Fensterscheiben. Seine Sonnenbrille dämpfte das grelle Licht, während er vorrückte. Seine Schuhe knirschten auf dem Asphalt. Das Geräusch erklang vielstimmig in seinen Ohren. Carla rechts neben ihm atmete tief und scharf ein. Davy auf seiner Linken stieß eine Art Wehklagen aus wie ein blökendes Lamm. Roger hatte die Führung übernommen. Titus sah, dass sich die Muskeln in seinen massigen Schultern anspannten, was ihn an ein aufgerolltes Tau an Deck eines Schiffs erinnerte. In den letzten 15 Jahren hatte Shron genau 2 Morde zu verzeichnen gehabt. Der eine wurde innerhalb von 15 Minuten aufgeklärt, als Alice Loney gestand, ihren Ehemann Walter mit einer Mistgabel erstochen zu haben, nachdem sie ihn dabei erwischt hatte, wie er mit ihrem Nachbarn Ezra Collins, Pips Cousin, schlief. Der andere blieb ungelöst. Und wenn man den Aktennotizen von Ward Banning Glauben schenken durfte, würde das auch für alle Zeiten so bleiben. Das Opfer war ein weißer Mann zwischen 21 und 45 Jahren, der in saubere Stücke zerlegt in einem Koffer am Fiddler's Beach gefunden worden war. Man ging allgemein davon aus, dass die Überreste von einer ungewöhnlich starken Flut aus der Chesapeake Bay angespült worden waren, die sich so nicht wiederholen würde. Die Leute sagten gern, Sharon sei kein Ort, an dem solche schreckliche Dinge regelmäßig passierten. Titus hingegen fand, die Leute hatten einfach kein gutes Langzeitgedächtnis. Sharons jüngste Geschichte war tatsächlich relativ ruhig, aber die Vergangenheit hatte eine Vielzahl an Gräuel und Schrecken zu bieten, die inzwischen ins Reich der Legenden übergegangen waren. Manchmal zitierte sein Vater Reverend Jacksons Predigten über die Hölle und die Verdammnis und sagte, Sharon sei längst überfällig für eine Zeit des Schmerzes. Titus glaubte nicht, dass der Reverend die Gabe der Präzienz besaß, aber er glaubte, dass das, was bereits einmal geschehen ist, wieder geschieht. Dass sich das Rad der Zeit dreht und dreht und irgendwann wieder an derselben Stelle landet wie schon 20, 30, 40 Jahre zuvor. Ganz gleich, was sie im Inneren der Schule anträfen. Die Zeit des Friedens war vorbei. Die Zeit des Schmerzes war zurückgekehrt. Und das während seiner Dienstzeit. Sie waren noch rund 20 Meter von der Eingangstreppe der Schule entfernt, als die Tür aufging und ein Mann heraustrat, der eine Ledermaske mit einer Wolfsschnauze in der linken Hand trug und ein Gewehr Kaliber 30-30 wie ein Neugeborenes in der rechten Armbeuge hielt. Er hatte einen vom Wetter gezeichneten schwarzen Kaban, der in der Mitte zugeknüpft war, und schmutzige Jeans an. Die Haare waren zu zerzausten Cornrows geflochten, die mal wieder erneuert werden mussten. Sein Mund war zu einer Grimasse erstarrt, die sein ganzes Gesicht zu verschlingen schien. Einen Moment lang war die Welt wieder völlig still. Die Geräusche der Menschenmenge wurden von der Brise aus der Luft getilgt. Es gab nur die Morgensonne, den blauen Himmel und diesen Mann, den Titus erkannte und der zu ihnen herabschaute. »Latrell, nimm die Waffe runter«, bellte Titus. Latrell wandte ihm den Kopf zu. Die Tatsache, dass 5 Polizisten ihre Waffen auf ihn gerichtet hatten, schien ihn nicht im geringsten zu beunruhigen. Sein glattes, braunes Gesicht wirkte trotz des golfballgroßen Blutergusses auf der rechten Wange unheimlich ruhig. Stecknadelkopfgroße Pupillen taxierten Titus mit einer tiefen Ungerührtheit. Titus tippte auf Oxy oder Heroin. Trotz seiner besten Bemühungen gab es beides reichlich in Sharon. Latrell war da und auch wieder nicht. Er sah aus wie ein Kleinkind, das den wachsamen Augen seiner Eltern entkommen war und noch nicht wusste, dass es sich verlaufen hatte. Entschuldigt, dass ich mitten in diesem spannenden Part wieder rauszoome, aber ich könnte sonst noch 30 Seiten lang so weiterlesen. Das war also ein kleiner Part aus S.A. Cosbys Der letzte Wolf. Man hört schon hier, wie gut die Dialoge getimt sind, wie hart die Sprache werden kann, wie genau die Dinge benannt und manchmal auch entlarvt werden. Wie er immer von Szenische in Rückblicke springt und wie man in dem Geschehen ganz nebenbei viel über das Leben in dieser seltsamen Stadt erfährt. Fast trocken kommentiert Cosby zum Beispiel auch, dass es fast immer Männer oder Jungs sind, die in einem Klassenzimmer um sich schießen. Später findet Cosby aber auch die richtigen Worte in den emotionalen Szenen des Buchs. Wenn Titus mit seinem Vater spricht, dem er viele Dinge nie verziehen hat. Wenn Titus mit seiner Männlichkeit ringt und Gefühle unterdrückt, die eigentlich raus müssten. Wenn er sich zu Recht fragt, warum er sich diesen Scheiß eigentlich gibt. Wenn Titus sich an die Zeit erinnert, in der er ein Hotshot beim FBI war. Bis zu einem verhängnisvollen Tag, an dem er selbst dafür sorgte, dass seine Karriere dort beendet ist. Was das Buch aber ebenso auszeichnet. Cosby webt ständig aktuelle Konfliktlinien der amerikanischen Gesellschaft in seine Geschichten ein. Zum Beispiel die Oxy-Krise oder die Frage, ob man die Statue zu Ehren des größten Sklavenhändlers der Region nicht endlich mal umstürzen sollte. All das verbindet sich heute, ihr ahnt es schon, mal wieder zu einer absoluten Leseempfehlung für diesen Krimi, der in Amerika zu Recht dutzende Bestenlisten erklommen hat. All the Sinners Bleed heißt er im Original und im Deutschen eben Der letzte Wolf. Geschrieben hat ihn S.A. Cosby und die deutsche Übersetzung ist bei Ars Vivendi erschienen. Und damit bin ich schon am Ende dieser Folge. Mein Name ist Daniel Koch, das war das Buch zur Woche vom Diffus Magazin und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.